Digital oder analog, da können sich Musiker trefflich drüber streiten. Es gibt jemanden, der sagt, er findet analog viel, viel besser. Und zwar geht es da gar nicht um Musik, sondern um Gesellschaft. Und zwar um das Treffen von Leuten, die sich gegenüberstehen und miteinander diskutieren. Zum Beispiel in der Utopie-Akademie. Wir reden mit Dr. Ulrich Gaußmann genau über dieses Projekt. Eine Seminarwoche, wo es um ganz praktische Themen geht. Zum Beispiel, wie organisiere ich Finanzen? Wie organisiere ich die Gesellschaft als solche? Und wie organisiere ich mich zum Beispiel in einer kleinen Gemeinschaft, damit daraus etwas Gutes, etwas Utopisches erwächst? Eine halbe Stunde lang geballte Informationen mit Dr. Ulrich Gaußmann. Bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Bei Apolut im Gespräch begrüße ich jetzt ganz herzlich Dr. Ulrich Gaußmann. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sie sind Sozialwissenschaftler und haben verschiedene Projekte schon in der Vergangenheit gehabt, aber wir werden uns jetzt über ein Projekt unterhalten, was sehr, sehr wichtig ist, und zwar die Utopie-Akademie, erreichbar unter utopie-akademie.de. Und wenn man das so ein bisschen durchliest, dann sieht man, Sie machen das gemeinsam mit der Frau Annette Rinnenbach, mit Herrn Werner Zimmer-Winkelmann und Dr. Wolfgang Krieger. Was ist denn jetzt diese Utopie-Akademie?
Ja, die Utopie-Akademie ist eigentlich nur ein Kurzwort für das, was wir versuchen, dort in einer Woche zu machen. Ganz genau besehen ist es mehr. Also es betrifft den Bereich Kapital und Utopie. Die Akademie heißt korrekt, mit korrektem Namen Kapital und Utopie, kritische Akademie für Aufklärung, Selbstbestimmung und Zuversicht. Aufklärung, Selbstbestimmung und Zuversicht. Aber weil diesen Bandwurm kein Mensch sprechen kann, haben wir sie kurz Utopie-Akademie genannt. Das trifft es ja auch.
Also, wie soll ich sagen, ich hatte heute Morgen noch den Herrn Dr. Röver im Interview, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident und Staatsrechtler. Und wie soll ich sagen, da ist also die Zuversicht mir etwas abhandengekommen nach dem Interview. Deswegen kann ich das jetzt ganz gut gebrauchen. Also, was heißt denn Zuversicht bei Ihnen? Also, was bieten Sie dem Zuhörer an?
Ja. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, der letzten 2 Jahre ungefähr, was ich ausgehend von meinem Buch, was Ende 23 erschienen ist, Wirtschaft und Finanzen neu gedacht, eine Bestandsaufnahme desjenigen oder ja, der Aktionen, Initiativen, Projekte, die in den letzten Jahren entstanden sind, seit 2020, 21. Und jetzt hat sich das natürlich sehr dynamisch weiterentwickelt und einiges gibt es nicht mehr. Dafür ist Neues entstanden, hat sich etabliert, und diese etablierten Beispiele, diese etablierten Initiativen, Projekte werden wir dort vorstellen auf der Akademie, weil die etwas in sich tragen, was mehr ist als nur eine Tagesaktualität, weil sie etwas in sich tragen, was Zukunft hat und man sich vorstellen könnte, wenn das in dem Bereich so immer so wäre, dann wäre es eigentlich in Ordnung. So sollte man es charakterisieren. Also nicht jede Kommune auf dem Land, die dann Gemüsegarten betreibt und so, gehört in den Bereich Utopie, in meinem Verständnis, sondern das sind solche...
Das ist ja schon Realität, das ist ja schon da. Das ist ja schon da, ne?
Und Utopie ist ja was anderes. Ja, ja, genau. Utopie ist was anderes. Ist ja für mich ein ganz wichtiges Adjektiv dazu, real oder auch konkret. Utopie, also das, was man wirklich anfassen, sehen kann, beschreiben kann, wo es handelnde Personen gibt, Menschen gibt, die das machen. In ganz verschiedenen Bereichen, im Bereich der Ernährung, im Bereich des Internets, im Bereich der autonomen Regionen, im Bereich der Energieversorgung und. Gibt es eine ganze Reihe Beispiele und wir können in den 5 Tagen nicht alles machen, aber ein paar haben wir mit auf dem Programm. Das ist der Utopie-Teil.
Also wir müssen vielleicht für den Fußgänger auf der Straße nochmal erklären, was ist denn eine Utopie? Das ist also eine Zukunftsvision und wir müssen das vielleicht von einer Dystopie unterscheiden. Ja. Also vielleicht fangen wir mal mit dem Negativen an. Was nehmen wir da als Beispiel? Machen Sie einen Vorschlag.
Ja,
also für eine Dystopie.
Ja, Dystopien sind solche Vorstellungen von Gesellschaft, die so überhaupt gar nicht im Einklang mit der Mehrheitsinteressen der Gesellschaft stehen. Also zum Beispiel in der deutschen Geschichte könnte man sagen, die Dystopie eines Volkes ohne Raum. Also dass man sich ausdehnen müsse als völkische Gemeinschaft eben. Das ist so eine typische Dystopie. Wohin das geführt hat, wissen wir ja alle. Dass der auch viele nachgelaufen sind, das wissen wir auch. Er ist es verbunden mit dem Begriff Vision. Also ich bin kein großer Freund von der Verwendung dieses Altersbegriffs Vision, dass man von alles und jedem eine Vision hat. Also ich, jetzt
das erinnert mich an unseren Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Ja, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen.
Genau, das kommt über Helmut Schmidt, den gar keiner leiden kann. Aber Visionen, die kommen ja ursprünglich aus dem mythischen, religiösen Bereich, aus dem Mittelalter, aus dem 13. Jahrhundert ungefähr, wo es noch keine Forschung von Gesellschaft gab. Da gab es dann das Paradies, die Erlösung irgendwo in ferner Zukunft und so, noch von einem Dritten, von einem Geist, einem Gott, von wem auch immer, dann ins Werk gesetzt. Und die Utopien haben eine ähnlich lange Tradition. Die haben begonnen, nachweislich eigentlich im 16. Jahrhundert, 1516, mit dem Buch von Thomas Morus, Utopia, und später Campanella mit dem Sonnenstaat, eine ganze Zeit lang später. Das waren die ersten schriftlich niedergelegten Versionen von gesellschaftlichen Utopien. Wie gesagt, im 16. Jahrhundert, in den damaligen gesellschaftlichen feudalistischen Verhältnissen oder auch religiös geprägten Verhältnissen. Aber da beginnt das etwa und hat sich dann sehr hartnäckig über die Jahrhunderte gehalten und ist heute eine ausgearbeitete, auch breit wissenschaftlich rezipierte Disziplin, Teildisziplin der Geschichte, der Soziologie, überhaupt der Gesellschaftswissenschaften, wo man dem nachgeht und hat dann wiederum wie alle solche Entwicklungen unglaublich viele Verästelungen und Verzweigungen und auch Sackgassen und so. Aber diese Utopien haben etwas, man könnte sagen, wenn jemand eine reale Utopie hat, dann hat er eine Vorstellung davon, was sein müsste. Eigentlich was sein müsste.
Also ich bin ja bekanntermaßen Science-Fiction-Gucker und da gibt es ja eine ganz bekannte Utopie, nämlich Star Trek. Ne? Und weil Sie gerade bei dem Geldsystem waren, das ist ja ein sehr wichtiger Anteil dieser Utopie. Das heißt, die haben kein Geld mehr. Also es gibt keine Tauschware in dem Sinne. Aber jeder hat sein Auskommen und irgendwie funktioniert das Ganze. Was ich leider vermisse bei der ganzen Serie ist, sie sagen nicht, wie das funktioniert.
Genau.
Es gibt dann zwar sehr, sehr nette Geschichten. Also vielleicht haben Sie es noch in Erinnerung, Star Trek 4, den Film, wo die dann versuchen, als Tausch eine neue Erfindung anzubieten, damit sie dann Plex Glas bestellen können und das Ganze läuft dann also unter dem Stichwort transparentes Aluminium, wer sich noch erinnert. Ja, also neben dieser witzigen Einlage, aber wie funktioniert denn jetzt zum Beispiel dieses utopische Geldsystem, was Sie vorschlagen?
Geldsystem oder Weltsystem?
Geldsystem, also wir reden ja von Finanzen.
Ja, von Finanzen auch, aber eben auch nur auch. Wir reden zunächst mal davon, von einer Gesellschaft, die davon geprägt ist, dass zunächst mal radikale Demokratie herrscht. Das ist das eine.
Und was bedeutet das, radikale Demokratie?
Radikale Demokratie bedeutet direkte Demokratie. Dass also zum Beispiel die Menschen, soweit sie das können und überschauen, das, was sie, die Angelegenheiten, die sie persönlich betreffen, miteinander gemeinschaftlich entscheiden, direkt entscheiden und auch direkt umsetzen. Oder sie haben Vertreter, die beauftragt sind, die dann anders als unsere heutigen Vertreter rechenschaftspflichtig sind, auch verantwortlich sind, auch abrufbar sind, also nicht für bestimmte Perioden gewählt sind und quasi tabu sind. Das kann man vielleicht historisch am ehesten vergleichen mit der Räte-Idee, mit der Rätebewegung.
Das wäre dann aber auch ein imperatives Mandat, was Sie gerade beschreiben.
Absolut.
Das heißt also, wenn der Vertreter nicht das macht, was sein Wahlkreis möchte, dann gibt es ganz schnell die Fahrkarte nach Hause vom Wahlkreis.
Genau,
ja?
genau wegen der Abberufung. Ja, das muss auch nicht der Wahlkreis sein, das kann eine bestimmte Gruppe sein, eine bestimmte Community sein oder irgendwie eine Entität, die sich konstituiert.
Das würde aber heißen, dass für dieses ganze Klein-Klein, also man kann ja auf der Dorfebene kann man ja relativ gut sowas abstimmen. Das heißt, da kommen dann vielleicht an zwei Tagen im Monat oder im Vierteljahr kommt dann das ganze Dorf zusammen und dann werden dann die Hände gehoben für die unterschiedlichsten Abstimmungen. Wo soll die Kläranlage hingebaut werden? Welchen Zaun bauen wir dahin? Welche Laternen brauchen wir? Brauchen wir überhaupt Laternen? Also solche Fragen können da ja gut geklärt werden. In dem Moment, wo das Ganze größer wird, stelle ich mir das auch relativ schwierig vor. Mhm. Das heißt also, wie will denn jetzt so ein Kreis, wie will eine Gemeinde, alleine da fängt es ja schon an, also so ein Zusammenschluss von 3, 4, 5 Dörfern, wie wollen die das Ganze regeln? Also dann wird es doch schon schwieriger.
Das muss nicht so sein. Man kann das mit den heutigen technischen Möglichkeiten organisieren. Also wir leben ja nicht mehr in der Zeit von Bund-zu-Bund-Propaganda oder einer nur Zeitung oder einem Informationsblatt, wenn es das gibt, sondern wir haben ja elektronische Medien. Es gibt relativ einfach, sowas auch über elektronische Plattformen abstimmungsmäßig zu organisieren. Es gibt ganz gute Beispiele. Schon in meinem Buch habe ich das ausführlich beschrieben, das Beispiel der Energiewendedörfer. Das sind 200 Stück in Deutschland. Das sind Regionen, also Dörfer meistens, aber auch Regionen, ländliche Regionen, die das sehr wohl organisieren können in der Frage der Energie, sind organisiert als Genossenschaft. Ich war vor ein paar Monaten, in diesem Jahr war ich in Sabeck. Sabeck ist ein mittelgroßer Ort in der Nähe von Münster. Das ist auch ein Energiewendedorf. Die haben vor Urzeiten mal einen Energiepreis gewonnen, einen Klimapreis gewonnen des Landes NRW und standen jetzt mit dem Preis da und mussten jetzt irgendwas damit machen. Und haben die Bevölkerung zusammengerufen und dachten, da kommen wir vielleicht 10, 15 Leute und die mussten nachher viele Stühle dran stellen, es war rappelvoll. Herausgekommen ist heute eine nahezu autarke Energieversorgung in Sabeck, unter Beteiligung, und zwar der mehrheitlichen Beteiligung der Bevölkerung in Genossenschaften und anderen Organisationen. Das läuft ganz wunderbar. Also die Probleme macht es geben, aber vielleicht auch nur am Anfang. Dann ist es eine Gewöhnungsfrage und eine Frage von der Wahl richtiger Organisationsform, richtiger Mittel und natürlich auch des richtigen Zieles, hinter dem sich dann viele versammelt haben.
Ja, also bevor wir jetzt immer über Ihr Buch einfach nur reden, bitte halten Sie es doch mal in die Kamera. Also wie heißt es und...
Es heißt Wirtschaft und Finanzen neu gedacht, Revolution der Menschlichkeit.
Ich sehe, Sie haben viel in Ihrem eigenen Buch gelesen.
Ich habe lese so meine eigenen Bücher auch, ja.
Okay, ja, jetzt weiter zur Utopie-Akademie. Was, also das heißt, also ich lerne eine ganze Menge über Wirtschaft und Finanzen und wie man das Ganze neu denken kann. Mhm. Was erfahre ich, Sie sagen, was heißt das?
Ja, das nicht nur, weil das Buch und das Ganze drumherum, die Veranstaltungen, Vorträge, Interviews, Gespräche, Netzwerke und so weiter, was daraus in der kurzen Zeit entstanden ist, hat mich dann irgendwann auf die Idee gebracht und mich überlegen lassen, ja, eigentlich fehlt etwas, um diese beiden Seiten dieser realen Utopien, also dieser Projekte, Beispiele und so weiter, zu verbinden mit der Einordnung in die Gesellschaft überhaupt. Warum? Weil ich glaube, wenn man im Aktionismus ist, also etwas Konkretes, auch Gutes, Praktisches tut, aber es dabei bleibt, dann kommt man nicht dahin, dass man es wirklich ausweitet. Man muss eine Vorstellung davon haben, in welcher Gesellschaft man sich gerade befindet, auch den Restriktionen und den Rahmenbedingungen, unter denen man sich bewegt. Und dazu muss man sich ein bisschen mit der Gesellschaft auch beschäftigen. Das tut die Akademie. Der Teil heißt Kapital. Das ist die Beschäftigung mit unserer heutigen Gesellschaft, die wir mit Fug und Recht Kapitalismus nennen müssen und sollten. Das kann man jetzt aber auch in 5 Tagen nicht alles erledigen, weil das Material so groß ist, dass wir das nicht schaffen.
Das Kapital erinnert mich irgendwie an Marx. Jetzt helfen Sie mir weiter. Was habe ich da? Das heißt also, Kapital, ist das dann... dass die Produktionsstätte und der Mensch als Humankapital, oder wie habe ich mir das jetzt vorzustellen?
Naja, nach Marx ist Kapital ist ja ein gesellschaftliches Verhältnis zwischen denen, die über Kapital, also vor allen Dingen das Eigentum, das wesentliche Eigentum verfügen, und diejenigen, die für dieses Eigentum arbeiten. Das ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Kapital ist jetzt auch die Abkürzung in dem Fall. Kapitalismus wäre also entweder eine Betriebsweise, wie ein Betrieb organisiert ist, oder eine grundsätzliche Produktionsweise, wie sie überhaupt oder mehrheitlich organisiert ist. Und die Gesellschaft kann auch kapitalistisch sein. Wir müssen uns aber verstehen, über was wir reden, wenn wir darüber sprechen. Wir reden jetzt über den dritten Teil, über den gesellschaftlichen Bereich. Und bei der Akademie versuchen wir, diesen Spagat hinzubekommen. Das ist ein Experiment, wo wir vormittags jeweils Beispiele vorstellen aus diesem Bereich der realen Utopien, die also wirklich funktionieren, die beispielhaft sind, die diese Kriterien auch erfüllen. Und nachmittags gibt es quasi die theoretische Reflexion in einzelnen Bereichen, die von Interesse sind. Kann ich aber gleich später noch gerne genauer was zu sagen.
Das hört sich jetzt allerdings ziemlich akademisch an. Das heißt also, ist das jetzt eine eher theoretische Annäherung an das Thema, oder gibt es da auch ganz, ganz praktische, handfeste Hinweise?
Beides. Das ist ein sowohl als auch. Wir haben, wie gesagt, vormittags immer die praktischen Beispiel, das fängt montags an mit dem Bereich Internet. Sicherheit im Netz, Sicherheit im Internet ist das Thema. Hardware, Software, Videokonferenzportale, all solche Sachen, da stellen wir ein ganz bestimmtes Modell vor, sage ich mal. Ich will noch nicht so viel vorwegnehmen, sondern die Spannung ruhig ein bisschen lassen, was da bekannt gemacht wird. Oder am Dienstag zum Beispiel werden wir den Bereich vorstellen der Pflege, wie man Pflege anders organisieren kann, außer dass man in relativ seelenlosen Pflegeheimen dann sein Lebensende verbringt. Das sind die Pflegebauernhöfe von Guido Pusch. Am Mittwoch geht es darum, um das Thema autonome Region. Da geht es darum, wie kann man eine Region, also eine Gemeinde oder Ort oder auch mehrere, organisieren von Finanzen über Pflege, über Wohnen, über Ernährung, auch Energie, aber vor allen Dingen um die Gesundheitsfrage herum und auch finanziell autonom. Das entsteht gerade, das Projekt. Das werden wir da auch vorstellen.
Wo entsteht das? Dafür würde ich mir jetzt erstmal schon mal
interessieren. Das entsteht in der Pfalz.
Es gibt ja viele solche kleinen Gemeinden, die das immer mal wieder versuchen, glaubt gar nicht, auf welche kreativen Ideen die bisherigen Verwaltungen kommen, um das Ganze zu unterbinden. Also das ist also
Das ist klar, irgendwann stößt man da die Grenzen, wenn das eine bestimmte kritische Größe erreicht, dann wird es auch bekannt. Es ist bekannt, davon kann man ausgehen, aber noch nicht gefährdet oder so. Aber das Interessante dabei ist, dass die Menschen beginnen, ihre Angelegenheit zumindest in einigen Bereichen selbst in die Hand zu nehmen. Und zwar ohne staatliche Hilfe zunächst mal oder ohne Behörden oder Förderanträge oder was auch immer, sondern erstmal selber versuchen, das zu organisieren. Das ist das, was ich eben meinte mit der Autonomie. Oder am Donnerstag zum Beispiel geht es um auch das Thema Gesundheit, ein gesundes Leben, Minifarmen und Gartenringe. Das ist das Thema von Ralf Otterpohl, wo er ein bisschen größer denkt, der das schon seit Jahren betreibt.
Was sind denn Gartenringe?
Gartenringe sind, man kennt vielleicht aus dem Schulunterricht noch die Thünenschen Ringe. Das ist ein Landreformer gewesen, Thünen, der hatte damals so die Vorstellung, dass man um Städte herum landwirtschaftliche Einrichtungen organisiert, also Gärten, wo Lebensmittel angebaut werden und so, die wie Ringe um Orte und Städte drumherum sind und dann diese Städte mit Lebensmitteln versorgen. Und daher kommt diese Idee von Ralf Otterpohl, wenn man sich eine Großstadt vorstellt wie Frankfurt oder Berlin, man wohnt da mitten in der City, da ist es vielleicht noch nicht so weit bis zum nächsten Discounter. Bauernmarkt ist schon ein bisschen größer, aber bis aufs Land fährt man dann schon ein bisschen.
Wollte ich gerade sagen, ist doch für eine, sagen wir mal, Kleinstadt mit 20.000 Leuten, könnte ich mir das noch vorstellen, aber ist das denn für eine Großstadt mit 100.000 Leuten noch organisierbar?
Die Frage müsste man an Ralf Otterpohl stellen, der das vorhat.
Das heißt, das wäre jetzt eine Frage, die man aus dem Publikum heraus eben stellen könnte
Der Utopie Akademie. Ja, klar, sicher. Und am Freitag werden wir das Thema Medien behandeln. Das ist ja jetzt wo die Sphäre, wo wir uns auch gerade bewegen, und zwar Bürgermedien. Also die tatsächlich nicht über die Menschen, sondern mit den Menschen sprechen.
Und das sind also, Sie meinen die ganzen rechtsradikalen Verschwörungstheoretiker wie nennt man das? Geschichtsrevisionisten, genau.
Ja, damit habe ich nichts am Hut. Die meine ich auch überhaupt gar nicht.
Das sagen die alle.
Sollen sie, aber in dem Fall geht es um drei Protagonisten, die da in der Runde sitzen. Das ist ein Vertreter der Zeitung Klartext, die erscheint im Rhein-Main-Gebiet und in Bayern. Also ich darf mal kurz eine Zahl nennen. Die Auflage, die verteilte kostenlose Auflage ist 70.000 im Rhein-Main-Gebiet und auch in Bayern. Die FAZ hatte in besten Zeiten eine verkaufte Auflage von 500.000, hat heute eine verkaufte Auflage von 90.000. Also das liegt schon ziemlich nah beieinander. Okay, verkauft und verschenkt ist noch ein Unterschied. Also da ist jemand da, dann aus der Pfalz hier von der Zeitschrift Miteinander, die maßgebliche Herausgeberin Eleonore Büschkes. Chris Barth ist von Klartext dort und eben Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte, der das Radiomedium vertritt. Vielleicht kommt noch ein Vierter dazu. Also das ist die Reihe für den Vormittag. Dazu werden wir oder danach werden wir nach jedem Input, Vortrag, Präsentation halt etwas unterschiedlich eine Arbeitsgruppe machen. Die ist auch präzise vorbereitet mit Leitfragen, die sind alle freiwillig. Aber damit das eine bestimmte Richtung bekommt, in welche Richtung wir das besprechen wollen, welche Themen wir für wichtig halten. Auch grundsätzlicher Art, nicht nur informatorischer, wie läuft das da und da, das natürlich auch, aber auch grundsätzlicher Art, ist das eigentlich ein Modell für jetzt und die Zukunft? Sollte das ausgebaut werden? Wenn ja, wie könnte man das machen? Was wäre notwendig? Wo sind die Risiken? Wo sind die Begrenzungen? All diese Fragen, die damit zusammenhängen, bei diesen praktischen Beispielen. Und am Nachmittag, das ist auch eine Antwort auf die Frage, ist es eher eine akademische Runde oder eher nicht, machen wir halt was anderes. Zum Beispiel am Montag Nachmittag kommt Hermann Plopper, der das Fach Geschichte vertritt und dort etwas sagen wir zum Thema nicht Gott, nicht Zufall, sondern Interessen. Geschichte materialistisch erklärt. Also zum Beispiel am 30. Januar 1933, weiß ja jedes Kind, ist Hitler zum Reichskanzler ernannt worden. Also es war ein legaler, auch parlamentarisch abgesegneter Weg zur Macht, war alles legal. War es das? Oder ist der 30. Januar 1933 auch anders zu erklären? Hat im Vorfeld was im Hintergrund stattgefunden und so weiter?
Es könnte Nein, also überhaupt nicht. Ja. Also wer jetzt davon ausgeht, dass der massiv aus den USA, von der Wall Street oder aus der City of London vielleicht finanziert wurde, das sind ja alles Verschwörungstheorien. Ja. Und auch, dass der Kurier eines sehr unnatürlichen Todes gestorben ist, der die ganzen Gelder immer von USA nach Deutschland geschleppt hat, ist auch eine Verschwörungstheorie. Ja, klar. Ich verweise auf die Macher hinter den Kulissen von Hermann Plopper und Hitlers amerikanische Helfer, glaube ich, hieß das erste Buch.
Genau.
Ne? Genau. Weswegen er übrigens auch als, das muss man sich vorstellen, als Berufslinker könnte man schon fast sagen, wird er trotzdem als rechtsradikaler Geschichtsrevisionist bei einigen geführt. Also ich finde das.
Ja, diese gedankliche Pirouette soll die auf die Reihe kriegen, die das da in die Welt setzen.
Also gedankliche Pirouette finde ich sehr schön. Ja,
Ich könnte auch ergänzen, das Buch von Werner Rügemer, Verhängnisvolle Freundschaft. Ja. Das ein ähnliches Thema behandelt, die US-Hegemonie auf Europa, also schon lange vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch natürlich eben und auch danach.
Genau. Ja, also das hört sich doch gut an. Also das genau, was wir, glaube ich, noch ganz vergessen haben zu sagen, wann findet das Ganze denn statt?
Das findet in der letzten Septemberwoche statt, vom 22. Montag 22. bis Freitag 26.09. Eine Woche. Anreise am Sonntag, dem 21., damit wir am Montag früh um 9 Uhr alle da sind und wir auch beginnen können. Und Freitag 17 Uhr ist Schluss.
Und wo findet das statt?
Das findet im Westerwald statt. Ich habe nach einem Ort gesucht, der so halbwegs mitten in Deutschland liegt. Also geografisch, glaube ich, ist das die Region Kassel-Fulda, wenn ich das richtig orientiert bin. Und da muss es ja auch bezahlbar sein. Es müssen die Räumlichkeiten vorhanden sein. Es muss also alles unter ein Dach passen. Die Wahl ist gefallen auf den Westerwald, auf den kleinen Ort Birnbach. Das ist in der Nähe von Altenkirchen im Westerwald, also Großraum Siegen, Bonn-Siegen, würde man sagen. Da gibt es ein wunderschönes Gelände im Haus Dreiklang, im Park. Wir haben eine Villa für uns, wo wir auch übernachten. Und dann die ganze Woche zusammen sind, das braucht es auch. Man braucht die Zeit, auch die Themen, um den Tiefgang zu erreichen.
Entschuldigung, ich habe unterbrochen.
Ja, damit wir den Tiefgang erreichen können und eben auch ins Gespräch kommen miteinander.
Mhm. Für wie viele Leute ist das gedacht?
Also das ist keine Massenveranstaltung. 30, 40, 50, also eine Arbeitsatmosphäre entstehen kann, damit wir auch Workshops machen können, die auch arbeitsfähig sind und nicht Massenveranstaltungen.
Die Woche mit Unterkunft, wie viel muss ich dafür wahrscheinlich ungefähr berappen?
Man muss investieren eine Woche Zeit. Man muss die Teilnehmergebühren decken ab die Mietkosten, die Kosten für die Räumlichkeiten, fürs Equipment, was wir mieten, und die Fahrtkosten der Referenten, die alle ohne Honorar auftreten dieses Mal. Das sind 250 Euro pro Kopf für die 5 Tage.
Das hält sich ja in erfreulichen Grenzen.
Das ist sehr niedrig, auch für einen kleinen Geldbeutel erschwinglich. Dazu kommt die Übernachtung und Verpflegung. Das ist auf Jugendherbergsniveau, aber nicht auf vom Preis her, aber vom Niveau her ist es deutlich, deutlich höher. Also sehr hochwertig, sehr schöne Zimmer, sehr schöne Verpflegung. Also wir finden, dass wir da einen guten Griff gemacht haben, wo wir uns gut unterhalten können.
Ja. Gut, nachzulesen ist das unter utopie-akademie.de.
Genau, unter der Seite. Wenn ich vielleicht noch 2, 3 Ergänzungen machen darf zum Programm. Also es geht am Nachmittag in der Woche weiter mit einem Grundsatzbeitrag, nämlich die politische Ökonomie und ihre Bedeutung für die Gesundheit. Also vormittags haben wir Pflegebauernhof und nachmittags machen wir es grundsätzlich. Welche Rolle spielt eigentlich die Wirtschaft in der Gesundheit? Pharmaindustrie und solche Dinge.
Die wollen auch nur mein Bestes, also meine Gesundheit.
Ja, das werden wir dann mal sehen, was da am Mittag rauskommt. Am Mittwoch gibt es einen sehr interessanten Workshop mit Peter Schmuck. Peter Schmuck ist der schon von mir erwähnte, also der Gründer der schon erwähnten Energiewende-Dörfer. Peter Schmuck macht einen Workshop zum Thema Psychologie für starke Gemeinschaften. Was passiert eigentlich dann, wenn sich in einem solchen Dorf eine Gemeinschaft überlegt, das machen wir jetzt, wie kommen wir dann von der Idee zum Projekt tatsächlich hin? Und er hat nun wirklich einen Haufen Erfahrung. Am Donnerstag gibt es einen Philosophie-Talk, Träume der Zukunft. Dürfen wir überhaupt träumen? Was ist denn das, ein gutes Leben? Was ist denn eigentlich unser Menschenbild? Ist der Mensch gut? Ist er schlecht? Ist er beides? Ist Opfer, Täter? Solche Fragen finden wir sehr wichtig. Und am Freitagnachmittag kommt in Ergänzung zu dem Vormittag der Medienrunde Patrick Barb und packt seinen Recherchekoffer aus. Recherchieren aber richtig. Wie kommt man an die Nachricht hinter der Nachricht? Und wie bringt man sie auch in die Öffentlichkeit? Worauf muss man achten? Wie macht man das professionell für Bürgerzeitungen? Und wer dann noch nicht genug hat, für den sind abends noch zwei Veranstaltungen. Am Dienstagabend ein Workshop mit Matthias Bröckers, die Alleskönnerin Hanf, ein Hanf-Workshop. Er hat ja das Hanf-Handbuch geschrieben. Also ich staune selber, in der 43. Auflage inzwischen erschienen. Hanf für Kleidung, Papier, Öl, Brennstoff, Nahrung, Baumaterial, Medizin.
Und ja, in der Medizin, also ich würde das gerne nochmal betonen, wenn Sie es schon erwähnt haben. Also Hanf, vor allen Dingen als Schmerzmittel. Ich habe auch einige Bekannte, die Dauerschmerzpatienten sind. Und da wird es nämlich sehr relevant. Das heißt also, ich brauche ja ein Schmerzmittel, was möglichst den Körper nicht zu stark belastet. Bei ganz vielen Standardmedikamenten sieht es ja so aus, dass dann irgendwann die Leber die weiße Fahne raushängt und das ist dann gewesen. Und da macht Hanf eine sehr viel bessere Figur, was das anbelangt. Das heißt also, Hanf als Schmerzmittel, da erzählte mir irgendwie, dass er dann halt Hanf raucht, aber dann halt kalt verdampft und dass das Ganze so macht, dass also die berauschende Wirkung fernbleibt, aber die schmerzlindernde Wirkung einsetzt.
Ganz genau. Ganz genau. Das wollen wir, diese Pflanze wollen wir eben mal umfassend behandeln. Da wird Matthias den Workshop machen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und am Mittwochabend gibt es einen Workshop zum Thema You'll Never Kick Alone. Wem gehört der Fußball? Genau, wem gehört der Fußball? Ich habe gerade letzten Tag mit großer Freude die Spiele unserer U21 bei der EM gesehen. Das ist wirklich ein Genuss, den zuzugucken. Und habe schon mal gedacht, naja, wenn jetzt die Beförderung kommt vom SC Freiburg zu Bayern München oder zu einem britischen Verein, dann geht's richtig los. Also es geht um das Thema Kommerz und Fans. Wem gehört der Fußball, den Konzernen oder den Fans? Man weiß ja, dass es immer wieder Transparente in den Fankurven gibt, bei den Ultras, in den Ultra-Fangruppen. Da kommt auch jemand aus der Fanszene der Ultras in Berlin, also Union Berlin. Der Raphael Molter, der Bücher dazu geschrieben hat und dazu berichten wird, hinten Blick hinter die Kulissen, die sich wehren gegen die Übermacht der FIFA zum Beispiel, alles zu Geld zu machen, was irgendwie mit dem Ball zu tun hat und die am besten rund um die Uhr Fußball spielen zu lassen, gegen Einschaltquoten und so weiter. Wo bleibt eigentlich der Sport und ähnliches? Also ich finde, ein sehr interessantes Thema, mal ganz anders gebürstet. Und unterm Strich sind es 12 Veranstaltungen in 5 Tagen. Und ich hoffe,
das ist ein strammes Programm.
Programm. Ich hoffe, es ist so für alle oder die meisten etwas dabei. Vielleicht nicht alles für jeden. Das muss ja auch nicht. Aber ich bin mir sicher, wer am Montag kommt, wird am Freitag anders gehen.
Mhm. Also ich hatte auch mit dem Patrick Barb nochmal ein Interview gehabt. Er hat auch im Interview erzählt zu seinem Buch, dass dieser Journalistenbaukasten, wie hieß es nochmal?
Recherchekasten.
Recherchekasten, ja. Dass der eigentlich weniger für seine Ex-Kollegen gedacht ist, als er gebrachte zum Ausdruck, ja. Da ist er sowieso Hopfen und Malz verloren,
ja.
Sondern also tatsächlich für die Neuen, ja. Ja. Die halt da hinzukommen und wirklich Bürgerjournalismus machen. Ja. Dann.
Also Michael Meiner zum Beispiel vor kurzem auf einer Veranstaltung im Vortrag den Vorschlag gemacht, was den Journalisten angeht, weniger dickleibige Zeitungen zu schreiben oder lange Posts im Internet, sondern One-Pager zu machen, also Einseiten Berichte auf einer Papierseite, kurz und bündig, die man an die Menschen auch weitergeben kann. Also die im Alltag auch verarbeiten können, die lesen können mit Kurzinformationen. Das kann man aber nur, wenn man eine Struktur von Bürgerjournalisten hat, die vor Ort sind. Also das Ideal wäre eigentlich, dass man überall in Deutschland, in den Bundesländern oder in den bestimmten Regionen Menschen hat, die berichten können vor Ort. Was passiert dort tatsächlich? Und da muss der Journalist das eben verarbeiten, zu Meldungen zu einer Zeitung machen. Dann lesen die Menschen das auch, weil es sie persönlich angeht.
Ja, also wir haben ja hier bei Apoluten noch mal ein bisschen Werbung für uns zu machen in dem Gespräch. Ja. Wir haben ja verschiedene Formate, die das zulassen. Also wir haben dieses Standpunkte-Format, wo auch lange Essays mal zugelassen werden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich mir welche dazu geschrieben habe, also zum Thema Klimawandel. Wir haben also die Tagesdosis, also die tagesaktuelle Themen nehmen. Beide sind vertont, also die kann man sich auch zur Not auch im Auto anhören, wenn man es nämlich nicht lesen kann. Also beim Autofahren sollte man tunlichst nicht lesen, abgesehen von den Straßenschildern. Und dann haben wir noch das Artikelformat. Das heißt also, jeder kann einen Text einreichen wenn die Texte dann qualitativ annehmlich sind, dann werden die dann auch veröffentlicht. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo auch jeder, der kann ich jetzt erstmal auch mal an das Publikum aufrufen, wenn sie Texte haben und meinen, diese Texte sind es wert, dass es eine größere Masse diese Texte lesen sollte, dann bitte reichen Sie das bei uns ein. Und ich denke, das wird auf fruchtbaren Boden treffen, ja. Also das, wir haben also immer wieder auch Texte, gerade jetzt aus, also jetzt wegen aktuellem Anlass aus der Friedensbewegung, natürlich wegen der Ereignisse im Nahen Osten, werden auch viele Texte dort veröffentlicht, die in diese Richtung gehen, zum Beispiel.
Ne? Ja. Also für die Akademie möchte ich noch sagen, ganz wichtig ist, sind zwei Dinge. Zum einen in der Woche ist jede Meinung zugelassen. Also ganz unterschiedliche Weltanschauungen, Vorstellungen, politische Orientierung, was auch immer, sind alle zugelassen. Und das Zweite ist, wir achten sehr darauf, dass diese abweichenden anderen, von der persönlichen Meinung abweichende andere Meinungen nicht von vornherein verdammt werden, sondern wir achten auf einen sanktionsarmen Diskurs. Das wollen wir dort auch üben. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man wirklich ins Gespräch kommt miteinander und nicht gleich sofort das Fallbeil fällt. Ach, das ist der wieder oder der wieder oder der wieder.
Ich finde das ganz interessant. Also ich habe zuletzt von einem Kollegen in der Schule was sehr Interessantes gesehen. Die haben also einen Debattierclub, ja, und da werden dann halt auch kontroverse Themen zur Debatte gestellt. Zum Beispiel ein Thema, was tatsächlich bei einem Bundeswettbewerb zum Debattieren Thema war, der auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, glaube ich, sogar gefördert wurde oder überhaupt also vom Bund gefördert wurde, auf jeden Fall über verschiedene Programme. Und da stellte sich die Frage, soll es ein Amt oder eine Behörde geben zur Bekämpfung von Desinformationen? Und da konnte man halt in diesem Debattierclub also auch eine Seite vertreten, die man ja gar nicht eigentlich einnehmen würde. Ne? Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich würde sagen, also so ein Thema, wenn ich jetzt da hinkommen würde und würde sagen, ja, ich bin voll auf Orwells Seite, ich bin für ein Wahrheitsministerium, es soll ein Amt geben zur Bekämpfung von Desinformation und wir definieren, was Desinformation ist. Ich bin mal gespannt, wie die Teilnehmer darauf reagieren.
Ja, ich auch. aber das Wichtige wäre, dass man die Diskussion überhaupt organisiert dazu und diesen Diskurs in Gang bringt. Das finde ich das Wichtige dabei. Und zwar erstmal ergebnisoffen, was am Ende gesellschaftlich auch das letztendliche Ziel ist. Das ist eine Frage, die brauchen wir, glaube ich, heute überhaupt gar nicht klären. Wir müssen ja erstmal gucken, dass wir unter den gegebenen Verhältnissen das machen können, was wir machen, was wirklich möglich ist, und uns auch davon verabschieden, von der Vorstellung, dass man Unveränderliches verändern könnte. Es gibt bestimmte Dinge, die können wir jetzt nicht ändern. Und die müssen wir so akzeptieren. Wir müssen mehr danach gucken, was können wir denn tun? Welche Möglichkeiten gibt es, um ins Handeln zu kommen? Weil das ist für uns sehr wichtig, dass wir praktisch, aber auch fundiert und deshalb zuversichtlich, da kommt der Begriff Zuversicht rein, mit Argumenten begründet, auf der Basis desjenigen, was es gibt an Beispielen und an Projekten und so weiter, vorangehen kann, dass wir in der Richtung vorankommen. Darum geht es eigentlich.
Dann hätte ich mal eine praktische Frage, weil viele Projekte, die wir jetzt gesehen haben, die ja sehr vielsagend meistens auch auf Basis dieser Corona-Maßnahmen gestartet sind und die Welt verbessern wollten, scheitern daran, dass da Leute aktiv sind, zum Teil, die, wenn man es höflich sagt, ein sehr starkes Ego haben, wenn man es etwas böser und direkter sagt, vielleicht narzisstisch veranlagt sind, wenn man es noch böser sagt, vielleicht ein bisschen psychopathisch veranlagt sind. Solche Leute sprengen ja regelmäßig solche Projekte, die dann am Ende im Sande verlaufen, weil sich die Gemeinschaft zerstreitet darüber zum Beispiel. Man könnte auch den Verdacht äußern, was nicht ganz weit hergeholt ist, dass solche Leute absichtlich platziert werden und die vielleicht sogar im Auftrag den Narzissten spielen und dann da böses Blut machen. Gibt es dann auch eine Anleitung dafür, also wie man mit solchen Leuten umgeht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das ist immer so in solchen Bewegungen. Ich habe ja nun einige auch schon erlebt, dass es dort Sprecher gibt, Egomanen und so weiter und so weiter. Das ist heute auch der Fall. Ich habe nicht zufällig Werner Zimmer Winkelmann mit an Bord, das ist der beste deutsche Gruppendynamiker, den wir in Deutschland haben. Sein Beruf ist seit über 30 Jahren Gruppen zu organisieren. Und immer dann, wenn es Konflikte gibt in diesen Gruppen, die ja aus Menschen bestehen, die diese Konflikte produzieren oder reproduzieren eben auch. Und wir werden rigoros unterbinden, dass einzelne Situationen oder Tage gar auf der Akademie von Einzelnen dominiert werden. Das werden wir rigoros unterbinden, wie ich eben schon sagte, in einem sanktionsarmen Milieu, aber eben so, dass jede Meinung zu Wort kommt.
Also ich dachte jetzt weniger an die Fortbildungswoche, sondern mehr an die Projekte, die daraus ja entstehen sollen, weil das soll ja eine Keimzelle sein, wenn ich richtig verstanden habe.
Ja.
Bekommen dann auch die Teilnehmer eine Anleitung, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen?
Ja, das bekommen sie auch. Wir machen ja einen konkreten Workshop dazu, sagte ich ja schon, Psychologie in Regionalgesellschaften am Mittwochnachmittag. Das ist Peter Schmuck, der nun wirklich reichlichst Erfahrungen hat bei der Organisation solcher Gruppen. Man kann sich vorstellen, wenn man 100, 150 solche Organisationen gründet oder mehr, und dann auch als Genossenschaften, wie viele 100 Themen da aufkommen, wie viele tausend Menschen man zu tun hat, die ganz unterschiedliche Herkünfte, Vorstellungen, Erfahrungen und so weiter haben und irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen sollen. Und das ist genau Thema des Mittwochabends, Mittwochnachmittags und Mittwochsabends. Werkzeug in die Hand bekommen, damit man konkret was tun kann.
Ja. Da sind wir schon fast am Ende, aber das Ende übergebe ich ja immer dem Gast. Das heißt, ich überlasse Ihnen das letzte Wort. Was möchten Sie dem Zuschauer mit auf die Reise geben? Vielleicht auf die Reise in den Westerwald.
Die Reise ist mein Motto ist, das gesellschaftliche Leben ist im Wesentlichen praktisch. Und die Praxis ist am Ende das Kriterium der Wahrheit. Kommt in den Westerwald.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Gaußmann. Damit verabschiede ich mich schon mal von Ihnen und wende mich dann an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Gespräch es wert ist, dass es mehr Leute erfahren, dann wenden Sie sich an Ihren Nachbarn und sagen Sie ihm über den Gartenzaun, da gibt es etwas bei Apolut zu sehen. Gucken Sie mal nach bei apolut.net. Warum verweise ich Sie auf den analogen Weg? Weil wir auf den digitalen Medien geschnitten werden. Das heißt also, wir haben große Probleme, zum Beispiel unsere Videos auf YouTube zu veröffentlichen. Wenn Sie dort unsere Videos sehen, dann sehr hohe Wahrscheinlichkeit nur als Kopie. Und selbstverständlich dürfen Sie, wenn Sie YouTuber sind, auch unsere Videos kopieren. Uns reicht es vollkommen, wenn Sie einen Link auf die Originaldatei legen, also auf apolut.net, und das Video ansonsten unverändert lassen. Ja, ansonsten schauen Sie mal bei apolut.net rein, denn dort finden Sie auch unsere Aktivitäten in den sozialen Medien. Also zum Beispiel Getter, Twitter, was ja jetzt X ist, oder Facebook oder sonstige sozialen Medien wie Telegram. Und falls Sie eventuell den ein oder anderen Euro übrig haben, vielleicht mögen Sie den ja spenden, wenn Sie meinen, dass die Sendung das wert ist, auch auf apolut.net, dort finden Sie alles. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, und würde mich freuen auf ein nächstes Mal, wenn es dann heißt, Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.